aber es ist, also es erinnert mich da jetzt gerade an die Parallelen.
Es ist so, dass bei Demos oder bei den Versuchen dazu eigentlich massiv viel Stasi und Volkspolizei auffährt, dass sie mindestens so viel sind wie die Leute, die sich versammeln, wenn nicht zwei- bis dreimal so viel, dass aber schon hart ist, wenn sie mit Gummiknüppeln reinschlagen oder die Leute an den Haaren reißen. Also das ist die Ebene, auf der die Leute sich empören. Über die Verhaftungen, da haben sie sich langsam damit abgefunden. Wenn du mehrmals verhaftet worden bist, dann ist auch der Druck mit der Ausreise nicht mehr so groß und du kannst dich weigern. Also du wirst, es sind Fälle bekannt, in denen Leute unter Drogen im Knast gesetzt wurden und die so dann den Ausreiseantrag unterschrieben haben. Also dann sieht man auf den unterschriebenen Anträgen eine ganz große, krackelige Schrift, die nichts mit der ursprünglichen Schrift zu tun hatte, oder es fiel einer Person enorm leicht, den Ausreiseantrag zu unterschreiben, obwohl sie eigentlich gar nicht wollte. Oder Leute werden, wenn sie wirklich sich wehren, auch mal im Zug angekettet und nach West-Berlin geschickt. Und dort sind sie dann draußen. Aber so, dass Demos zusammengeschlagen und geschossen werden wie bei uns, das ist dort nicht so bekannt. Noch nicht. Was hingegen massiver ist, dass bis zu 100 Leute vor einer Demo vom Morgen früh bis ein paar Stunden nach der Demo Einzelüberwachung haben, also von mehreren Stasis, die einfach vor ihrer Haustüre stehen und sie nicht mehr aus den Augen lassen. Oder denn es kann Leuten geschehen, die in dieser Bewegung aktiv sind und bekannt sind, dass sie nicht mal mehr im Osten reisen können. Also für die ist die DDR ein großer Knast, aus dem sie nicht mehr rauskommen. Was auch noch geschieht und wirklich unverständlich ist, dass wenn die Leute bei Westkonzerten in West-Berlin an der Mauer stehen und nur zuhören wollen, sie auch dann schon verhaftet werden.
Dazu bleibt aber auch zu erwähnen, dass West-Berlin andere Möglichkeiten hätte, um Konzerte zu machen. Also da verstehe ich überhaupt nicht, warum die gerade an diesem Punkt stattfinden müssten, so richtig den Speck durch den Mund zu ziehen.
Ja, das ist klar. Aber dass dann auch von der anderen Seite her gleich verhaftet wird, ist genauso unverständlich. Was genauso für den Konflikt mit der Mauer typisch ist, ist das Lenne-Dreieck, das im Juni 88 bei uns Schlagzeilen gemacht hatte, als die DDR den Leuten den Sprung über die Mauern mit Militärlastwagen und Soldaten ermöglicht hat und ihnen so und sie so vor dem Zugriff der Westberliner Polizei geschützt hatte. Das Ganze ist möglich, da mit dem Mauerbau und dieser Abtrennung dieser Stadt verschiedene juristische Punkte bestehen. Unter anderem ist es so, dass auf Westberliner Gebiet Polizisten nur bis auf 3 Meter an die Mauer ran dürfen. Also in diesem 3-Meter-Streifen kannst du machen, was du willst, die Polizei darf nicht zugreifen. Es gibt auch, wie das Lenne-Dreieck, größere Gebiete, die unter diese Regel fallen, oder dass Gebiete abgetauscht werden zwischen West-Berlin und Ost-Berlin.
Da war gerade in den letzten 3 Wochen im Senat von West-Berlin eine Diskussion, ob man im Osten beantragen wollte, dass sie ein Gebiet im Norden von Berlin austauschen würden, also dass man das West-Berlin quasi expandieren könnte, weil ja der Raum so begrenzt ist. Und das gerade in dieser Zeit, wo sowieso alles sehr heikel ist. Und West-Berlin wird sowieso neue Wohnungsprobleme kriegen mit den ganzen Auswandererinnen und Auswanderern, die hinzukommen. Und da bleibt der Gedanke nicht fern, dass es ja wieder Platz braucht, um die wieder runterzubringen. Ob die dann glücklich sind auf Ost-Berliner Boden. ist eine andere Frage.
Nochmals zum Lennedreieck. Das wurde in diesem speziellen Fall war ein Autobahnbau geplant. Und das Besondere an diesem Stück Land war, dass seit 40 Jahren die ganzen Pflanzen und Bäume einfach wild wachsen konnten, von niemandem angetastet wurden. Und dass es auch darum ging, dieses Gebiet zu erhalten, da West-Berlin ja sonst auch nicht gerade reich an grünen Zonen ist. Nach der Räumung wurde alles zerstört, obwohl jetzt immer noch nicht gebaut wird dort. An dem Morgen, als die Westpolizei zur Räumung auffuhr und hinter der Mauer die DDR-Soldaten standen, war es so, dass im selben Moment Leute aus Ost-Berlin dem Ganzen zuschauen wollten. Sie wurden verhaftet. Und auch hier wieder einmal die willkürliche Berichterstattung der Westmedien. Sie lobten die DDR für ihre große Portion Humor und verschwiegen die Verhaftungen. Also hier wird gesehen, wie...
Eine Hand wäscht die andere.
Ja. Und den Leuten, die über die Mauer sprangen, wurde dann von der DDR-Seite aus ein Grenzübergang nach freier Wahl zugestanden. Also die West-Berliner Polizei hat natürlich dann an bestimmten Übergängen gewartet, aber die meisten Leute konnten durch die große Aufteilung ihnen entwischen.
Auch in der DDR gibt es Wahlen. Jeder Mann und jede Frau können wählen gehen. Aber es gibt eben eine Einheitsliste der SED und da kann mit Ja oder Nein kann die Wahl beantwortet werden. Also die Liste kann bejaht oder verneint werden. Die Bürger und Bürgerinnen halten wenig von den Wahlen. Und auch ja, schon was auch zeigt, wie das vor sich geht mit den Wahlen in diesem System.
Am Stammtisch wird auch ganz viel gelästert. Das zeigt sich dort, dass ja, so die Biertischpolitik, die äußert sich eben mit ihrer Kritik oder mit ihrer Verachtung über die Wahlen stark, aber nur in der Kneipe. Denn der Wahlboykott bleibt trotz diesen Protesten relativ klein.
Die Leute haben Angst, dass ein Beamter plötzlich vor der Haustüre steht und nachfragt, warum man nicht wählen geht. Sie haben auch Angst davor, dass die Nein-Stimmen auffliegen. Sie haben Angst, weil sie befürchten, dass sie Privilegien einbüßen müssen dadurch, also dass ihnen die Reisefreiheit eingeschränkt wird oder dass sie auf Prämien verzichten müssten.
Wobei das eine unbegründete Angst ist, denn diejenigen Leute, die nicht abstimmen, die verlieren diese Privilegien nicht, wenn sie überhaupt je verlieren könnten, dass sie sie schon von ihrem Alltagsleben her gar nicht haben. Aber das resultiert noch aus den letzten 20, 30 Jahren oder überhaupt seit der Entstehung der DDR, als die ganze Staatslinie wesentlich härter und unfreier war. Diesen Mai gab es auch wieder Wahlen und dazu möchten wir euch etwas vorlesen aus den Umweltblättern, die wir hier haben. Also es geht darum, dass das Grundrecht, Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter in jedes Wahllokal zu entsenden, auch von den Leuten aus der Bewegung, genutzt wurde. Sie stellten Unregelmäßigkeiten fest in den Wahlergebnissen, die nicht mit ihren Beobachtungen übereinstimmten. Dazu jetzt folgendes Gespräch, das sie mit einem Verantwortlichen des Wahlbezirksausschusses geführt hatten.
Wir stellen uns nochmals vor und erläutern den Inhalt der Eingabe, werden unterbrochen.
Ich erinnere mich wieder und kann Ihnen gleich selbst die Antwort geben. Das Wahlergebnis wurde überprüft, bestätigt und in der Presse veröffentlicht. Und Sie wollen doch wohl nicht behaupten, dass unsere sozialistische Presse Lügen verbreitet.
Wir haben die in den Wahllokalen angesagten Zahlen zusammengezählt und erhebliche Abweichungen vom offiziellen Ergebnis festgestellt.
Ich weiß, dass Sie in jedes Wahllokal 2 Leute geschickt haben.
Wir haben lediglich Kenntnis erhalten von den in den Wahllokalen verkündeten Zahlen und diese addiert.
Gut, darüber brauchen wir jetzt nicht zu streiten. Sie waren aber nicht in allen Wahllokalen. Deshalb muss es ja Differenzen zum offiziellen Ergebnis geben.
Uns sind nur die Zahlen aus einem Wahllokal nicht bekannt. Die von uns festgestellte Zahl der Gegenstimmen und der ungültigen Stimmen ist größer als in der Presse veröffentlicht. Sie kann durch das fehlende Wahllokal niemals kleiner werden.
Das hieße, Sie unterstellen den Wahlvorständen Wahlbetrug. Außer Ihnen waren auch andere Bürger bei der öffentlichen Auszählung anwesend. Sie haben alle den ordnungsgemäßen Ablauf bestätigt.
Das klingt so, als wären wir keine Bürger.
Ich meinte, die Mehrzahl der Bürger, die den demokratisch gewählten Wahlvorständen eine korrekte Handlungsweise bestätigt haben. Der Kreis, dem Sie angehören, ist rechtlich nicht autorisiert und kann deshalb auch über keine autorisierten Statistiken verfügen.
Es geht nicht darum, den Mitgliedern der Wahlvorstände Betrug zu unterstellen. Es geht ja gerade um die Abweichungen des offiziellen Ergebnisses von den in den Wahllokalen verkündeten Zahlen. Wie erklären Sie sich diese Differenz?
Es gibt keine Differenz. Sie müssen nur in die Zeitung vom 10.05. sehen. Hier können Sie das Protokoll vom gesamten Wahlverlauf sehen. Da stehen alle Ergebnisse schwarz auf weiß. Sie sind identisch mit den in der Presse veröffentlichten. Das ist die Wahrheit. Es gibt nur diese eine.
Kann man in das Protokoll einsehen?
Das ist allein unsere Sache. Das geht nun wirklich nicht. Ein Fünkchen Vertrauen müssen Sie schon in uns haben.
Könnten wir uns nicht gemeinsam an einen Tisch setzen und alle Ergebnisse vergleichen, nachrechnen? Wir stellen auch unsere Unterlagen zur Verfügung.
Das ist allein unsere Aufgabe. Ihre Unterlagen sind auch, wie gesagt, nicht autorisiert. Nach mehreren Hin- und Hergeplänkeln noch, versteigt sich dann der entsprechende Verantwortliche zu diesen 2 Endaussagen, die dann das Gespräch beenden. Unsere Antwort stand in der Presse und das ist die Wahrheit. Es kann nicht 2 Wahrheiten geben. Wenig später, ich sage nochmal, Sie sind für uns keine autorisierten Personen. Unsere Antwort stand in der Presse. Das ist die einzige Wahrheit. Dass aus den verschiedenen Bewegungen die Leute sich auf diese Wahlbetrugskampagne konzentriert hatten, ist deshalb geschehen, da es handelt sich um ein Grundrecht, Eingaben zu schreiben, und so haben sie gedacht, dass ihnen diese Wahlbetrugskampagne mit den entsprechenden Eingaben eine Möglichkeit bieten würde, um öffentlich auf ihre Kritik und Inhalte aufmerksam zu machen. Dieses Gespräch war keine Ausnahme, das war die generelle Grundhaltung im ganzen Land der Verantwortlichen. Die Zuständigen weilten entweder in den Ferien oder waren verreist. Die überwiegende Mehrheit der Bewegung bekennt sich immer noch zur Gewaltfreiheit, da ja schon genug Schwierigkeiten im Weg stehen, um überhaupt mal arbeiten zu können. Und sie versuchten dann verschiedene Demos oder Kundgebungen zu veranstalten, um ihre Einsprachen den entsprechenden Behörden zu übergeben, wurden dabei aber schon bei Versuch, sich zu besammeln, von massiven Stasi-Kräften umzingelt, verhaftet, vertrieben. Das Massivste, das geschehen war, ereignete sich in Berlin, als nach der vereitelten Besammlung sich die Leute in einer Kirche wieder besammelten und dort eine enorm große Unzufriedenheit bei den Leuten festzustellen war, dass sie sich wieder in einer Kirche finden, wieder nicht ihre Inhalte an die Öffentlichkeit bringen können. Und deshalb war die Stimmung klar, wir machen die Demo. Aber es war auch allen bekannt, dass die Stasi und die Volkspolizei mit 500 oder 600 Mann um die Ecke stand und die ganze Kirche eingekreist hatte. Als die Demo sich zum Teil noch auf dem Kirchengelände befand, zum Teil schon auf dem Gehsteig, wurden sie von vorne und hinten gestoppt, worauf sie sich niedersetzten und Lieder sangen. Einige Leute von ihnen versuchten mit Leuten von der Volkspolizei zu sprechen. Während diesem Gespräch marschierten auf dem gegenüberliegenden Gehsteig 200 Stasi-Leute mit Knüppeln auf. Die Demo war also von drei Seiten eingekreist. Im Moment, als der Verhandlungspartner von der Volkspolizeiseite aus telefonieren ging, um nachzufragen, ob er bewilligen dürfe, dass drei Leute die Papiere überbringen und die Leute so lange vor der Kirche warten, bis die zurück sind, griff die Stasi an. Sie trieben einen Keil in die sitzenden Leute, versuchten ihnen den Rückweg auf den Kirchhof abzuschneiden und verprügelten sie massiv. Es war das erste Mal seit langem wieder, dass derart stark eine Demo auseinandergetrieben wurde. Es war auch ein starker Schock für die Leute. Leute wurden an den Haaren gerissen, Frauen begrapscht und es waren etwa 200 Leute, die verhaftet wurden, die aber innerhalb von maximal 12 Stunden wieder freigelassen wurden. Dazu eine Erklärung aus diesen Kreisen.
Am 7.6.1989 fanden sich Bürgerinnen und Bürger in Berlin zu einem öffentlichen Protest gegen die Verfälschung des Wahlergebnisses vom 7.5.1989 zusammen. Der massive Einsatz der Sicherheitskräfte verhinderte die Überbringung einer Eingabe an den Staatsrat, mit der mündige Bürger das gesetzlich zugesicherte Recht wahrnehmen wollten, Einfluss auf die Gestaltung der Gesellschaft auszuüben. Die Reaktion der Staatsmacht ist symptomatisch für die Verhältnisse in der DDR. Die willkürliche Rechtspraxis und der rücksichtslose gewaltsame Einsatz von Polizei und Staatssicherheit als einzige Antwort auf den Mitgestaltungswillen der Bürger sind eine politische Bankrotterklärung. Die Ereignisse haben wieder einmal die Dringlichkeit einer öffentlichen Kontrolle nicht nur der Wahlen, sondern auch der übrigen behördlichen Maßnahmen bewiesen. Macht darf nicht mehr länger im Namen des Volkes und auf dem Rücken der Bevölkerung stattfinden. Wenn die Herrschenden ihren demokratischen oder sogar sozialistischen Anspruch noch länger aufrechterhalten wollen, müssen sie jetzt einen Dialog mit der Bevölkerung beginnen und einen Versuch mit Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit machen. Die schweren Fehler der Vergangenheit und die großen anstehenden Probleme unseres Landes können nur durch gemeinsame Verantwortung und Anstrengung des ganzen Volkes bewältigt werden. Und unterzeichnet ist die Erklärung mit. Mündige Bürger. Es bleibt auch zu sagen, dass die SED-Theoretiker, die die Linie der Politik bestimmen, dass die schon lange einen offenen Dialog auch im Landesinnern proklamieren. Und darauf wird auch immer wieder zurückgegriffen.
Dieses Zitat stammt aus den Umweltblättern. Das ist eine Zeitschrift, die auch irgendwo in der DDR gedruckt wird. Und uns ist zu Ohren gekommen, dass eines der Hauptprobleme dieser Zeitung auch darin besteht, genügend Papier zu bekommen. Also dass die Bewegung für ihre Veröffentlichungen, für ihre Flugblätter neben der Druckerfarbe, neben den Druckmaschinen auch dem Papier nachrennen muss und sich aber keine Probleme darüber machen muss, wie sie die Blätter füllen kann, denn es ist die einzige Möglichkeit für den Informationsaustausch. Es gibt mehrere verschiedene Blätter, aber nur so kann eigentlich zwischen den Städten die Information und eine Diskussion laufen. Und im Gegensatz zu unseren Magazinen und Zeitungen, die wir haben, bin ich wirklich erstaunt über die offene und unterschiedliche Diskussion, die darin möglich ist.
Es wird ja auch so eine Umweltgruppe aus Leipzig beschrieben, dass sie genau aus diesen Gründen nur eine Auflage von 500 haben für ihre Zeitung, die heißt Streiflichter. Dass sie aber wissen, dass diese 500, die gehen weg total schnell und werden von sicher mehr als 500 Leuten gelesen, als das diese Broschüren, die werden dann auch herumgereicht und das wird viel mehr zusammen gelesen und debattiert und es ist irgendwie viel wichtiger als bei uns, wo Flugis auf der Straße enden oder so.
Was seit dieser Niederschlagung des Wahlbetrug-Demo-Versuchs festzustellen ist, dass die Stasi und andere Ordnungskräfte wesentlich härter und massiver einfahren. Also, dass ein weiteres Beispiel: Anfang September wurden Teilnehmerinnen verhaftet, die am traditionellen Friedensgebet in Leipzig teilnahmen. Da wird jede Woche ist ein Treffen am Montagabend, an dem sich mehrere hundert Leute beteiligen. Und aus völlig heiterem Himmel wurden die Leute beim Versuch, die Kirche zu verlassen, wie es vorher immer üblich war, verhaftet und über 100 Personen bekamen Ordnungsstrafen, also Bußen, verordnet, die eine Viertelmillion Ostmark betrugen. Also beim durchschnittlichen Einkommen von 1000 Mark pro Kopf und Ordnungsstrafen von 2000 bis 5000 Mark wirklich ein massiver Versuch, die Leute abzuschrecken. Was aber nicht unbedingt gelingt, da die Bewegung DDR-weit relativ stark ist und natürlich sofort nationale Sammelkampagnen gestartet wurden und klar ist, dass das Geld von allen zusammengetragen wird. Das funktioniert so bei allen Ordnungsstrafen. Neu ist, dass wirklich so massive Strafen ausgesprochen wurden, sonst bewegen sie sich zwischen 150 und 300 Mark. Zur selben Zeit sind in Zürich erstmals wieder seit längerer Zeit ebenfalls Leute, die Flugblätter verteilt hatten, mit Ordnungsstrafen oder Bußen belegt worden, was auch zeigt, dass in Zürich die Herrschenden Angst davor haben, dass Bewegungen ihre Meinung auf der Straße der Öffentlichkeit bekannt geben könnten. Seit der Wahlbetrug-Kampagne äußert sich immer mehr das Bedürfnis der Bevölkerung nach Mitbestimmung und wirklichen Mitsprachemöglichkeiten außerhalb der SED, da diese Institutionen sich als zu starr und zu wenig offen zeigten.
Also wobei die Leute schon vorher, also das war schon vorher stark. Also wir wollen mehr Informationen, wir wollen nicht belügt werden, wir wollen eine öffentliche Diskussion, aber dass es so auch an die Öffentlichkeit kam und dass Leute versucht haben, sich zu organisieren, das ist das Neue.
Mhm. Es ist einfach festzustellen, dass es im Sommer zwei Bewegungen gab, die vom Westen her geförderte, aber nicht ausgelöste Ausreisewelle und eine massive Welle von den Bürgerinnen und Bürgern der DDR, die endlich auch etwa die Veränderungen wollen und dazu bereit sind, auch sich zu beteiligen. Das läuft parallel. Und dass auch immer mehr Leute auf die Straße gehen, also auch mit Wahlbetrugskampagnen und mit dem Friedensgebet in Leipzig, da waren immer steigende Zahlen von Leuten zu verzeichnen. Was noch zu sagen ist zur Ausreise, weshalb wir die als vom Westen auch gefördert verstehen, dazu ist zu sagen, dass pro Jahr gegen 100.000 Leute legal ausreisen und 750.000 Leute einen Ausreiseantrag gestellt haben. Wenn nun also 32.000 die schnellere Variante wählen, die ihnen auf dem Serviertablett präsentiert wird mit Rotkreuz und Botschaften und allem, dann ist das eigentlich nichts Bewegendes. Aber wieder über diesen Ansatz, über die hoch über das Hochspielen der Ausreisebewegung wird wieder die Bewegung in der DDR denunziert, die sich für Reformen einsetzt und eigentlich nicht ausreisen will. So im Laufe des August tauchten dann verschiedene Initiativen auf, Bürgerinneninitiativen wie das Neue Forum, aber auch Initiativen zur Gründung von einer östlichen CDU, SPD und in der Zwischenzeit anderen Parteien.
Ich wollte jetzt da eigentlich auch noch einen Einschub machen, dass es greift schon fast ein bisschen dem Ende vor. Aber es ist ja verrückt, die Leute, die reisen, also die kommen dann in Hof, in Bayern oder irgendwo an und erhalten sofort einen grünen Pass. Also es ist eine völlige Ausnahmesituation. Und das ist Propaganda, das geht für mich in Richtung Wiedervereinigung, die da vom Westen her massiv betrieben werden soll. Oder wenn ich höre, dass in Ostberlin Flugblätter von den Republikanern aus Westberlin verteilt werden, sind das irgendwie ganz massive neonazistische Kräfte, die jetzt da in den Osten eingreifen, irgendwie die langen Finger ausstrecken nach den Bürgerinnen und Bürgern aus dem Osten.
Ich habe das solch ein Flugblatt gesehen, das von den Republikanern, und das fängt so auf der ersten Seite an mit noch linken Forderungen oder sowas, Inhalte, die eigentlich jetzt in dieser Bewegung vorhanden sind, um dann auf der zweiten Seite zu einem Generalstreik und quasi Putsch der SED-Führung und des ganzen Staates aufzurufen. Und natürlich in der Schlussformel endet nieder mit der Mauer. Was auch wieder bewirkt, dass diejenigen Leute, die im Moment die Mauer muss weg Parole propagieren, wirklich reaktionär-faschistische Kräfte sind aus dem Westen, die auf eine Wiedervereinigung hinarbeiten, die DDR der BRD einverleiben sollte. Was bewirkt, dass die Leute, die in der DDR bleiben möchten und auch gar kein kapitalistisches System möchten, die können gar keine Forderung mehr nach Öffnung der Mauer stellen, dass sie sofort in diesen revanchistischen Kräften in die Hände arbeiten. Mhm. Und die Initiativen, die sind im August, Anfang September derart schnell aus den verschiedensten Ecken emporgeschossen, dass selbst Leute, die aktiv in der Bewegung arbeiten, den Überblick verloren haben. Und allgemein ist diesen Initiativen, dass sie sehr vage Forderungen und Programme haben. Also es ist eigentlich noch nichts Konkretes da, außer dass sie ihren Unmut und ihren Protest am bestehenden System ausdrücken und eigentlich Veränderungen verlangen. Veränderungen wie... dazu haben wir einen Artikel, Auszug aus dem Tagesanzeiger vom 11. Oktober, der das neue Forum vorstellt.
Im neuen Forum haben sich Leute zusammengeschlossen, die den gestörten Dialog zwischen Staat und Gesellschaft wieder in Gang bringen wollen. Sie wollen die weit verbreitete Verdrossenheit hinterfragen, auch die Gründe, die zur Massenauswanderung führten. In ihrem Appell von Mitte September heißt es: Fluchtbewegungen dieses Ausmaßes sind anderswo durch Not, Hunger und Gewalt verursacht. Davon kann bei uns keine Rede sein. Ein eigentliches politisches Programm hat sich das neue Forum nicht gegeben. Es listete aber eine Reihe widersprüchlicher Optionen auf, über die zu diskutieren wäre. Beispiele: Wir wollen Spielraum für wirtschaftliche Initiative, aber keine Entartung in eine Ellbogengesellschaft. Wir wollen freie, selbstbewusste Menschen, die dennoch gemeinschaftsbewusst handeln. Wir wollen vor Gewalt geschützt sein und dabei nicht einen Staat von Bütteln und Spitzeln ertragen müssen. Wir wollen an Export und Welthandel teilhaben, aber weder zum Schuldner und Diener der führenden Industriestaaten noch zum Ausbeuter und Gläubiger der wirtschaftlich schwachen Länder werden. Das neue Forum beantragte bei den zuständigen Behörden die Gründung seiner Vereinigung zuzulassen. Das DDR-Innenministerium lehnte Ende September das Gesuch ab. Begründung: Ziele und Anliegen widersprechen der Verfassung und stellten eine Staats-